Gut, dann ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Chaos Mutter Club Köln. Ich bin der Amp, ich habe die Ehre, so ein paar Sachen vorneweg zu sagen. Erstmal freut mich, dass so viele hier sind, trotz wunderschönem Wetter draußen, Brückentag und ich glaube, einigen, die auch nicht da sind. Aber ich denke, das Thema des heutigen Open Chaos, die Quellen TKÜ, ja, ist spannend genug, dass sich, ja, wie gesagt, einige eingefunden haben. Ein paar organisatorische Sachen vorweg. Wenn ihr reingekommen seid, falls ihr Toiletten sucht, sind die quasi direkt hinter euch, die beiden Türen. Getränke gibt es sozusagen quasi direkt daneben, zum mehr oder minder Selbstkostenpreis. Was gibt es noch Wichtiges zu sagen? Parken, nee, ist heute eh kein Problem, weil das ist eh abgeschlossen. Also da solltet ihr auch nicht abgeschleppt werden. Genau, sonst, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn irgendwas unklar ist, fragt einfach, im Zweifel bei mir. Wenn ihr was nicht wisst, und dann helfe ich euch gerne weiter. Genau, eine Sache vielleicht, der Vortrag heute ist wie immer kostenlos. Wir freuen uns natürlich über Spenden, also sowohl ihr als auch wir, glaube ich, haben sehr viel Spaß, irgendwie, ja, wenn wir ein paar Spenden einsammeln können, dazu aber später mehr. Ansonsten würde ich gar nicht mehr lange vorreden, sondern freue mich sehr auf den Vortrag über die Quellen TKÜ. Und du sagst, glaube ich, selber was zu dir.
Genau. Denke, ich lege einfach direkt los. Zu meiner Person. Ich bin seit über 10 Jahren im Bereich IT-Sicherheit tätig. Ich mache Penetration Testing, also ich werde von irgendwelchen Geschäftsführern dafür bezahlt, dass ich ihre Firmen hacke und ihnen dann sage, wo die ganzen Lücken sind, über die ich reingekommen bin. Ich mache digitale Forensik, das heißt, ich gucke mir an, wie sind vielleicht andere reingekommen oder sind andere reingekommen und wie ist das Ganze gelaufen. Da gucke ich mir unter anderem auch Schadsoftware in jeglicher Form an. Darüber hinaus machen wir auch noch IT-Risikomanagement und ich bin beruflich ein richtiger Querulant und eine notorische Evolutionsbremse, weil ich eigentlich immer einen guten Grund habe, warum bestimmte Sachen so nicht sauber umzusetzen sind, insbesondere wenn es um datenintensive Technologien geht. In meiner Freizeit, und das jetzt auch schon über 10 Jahre, bin ich im Bereich Datenschutz und Bürgerrechte aktiv, bin beim Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, beim Datenschutzraum e.V. und bei der Ortsgruppe Köln der Digitalcourage, die es seit Anfang diesen Jahres jetzt hier in Köln auch gibt und die sich jeden zweiten Montag an einem Stammtisch trifft und dazwischen auch schon mal entsprechende Arbeitstreffen macht und Aktionen durchführt und ähnliches. Ich bin kein Jurist. Ich bin auch kein Datenschutzbeauftragter, ich bin Techniker, das heißt, wenn ich irgendwie Chinesisch rede, fangt an mit vollem Obst zu schmeißen oder sowas, keine Ahnung. Ich gebe mir Mühe, das nicht zu technisch werden zu lassen. Ich werde auch keine Schadsoftware jetzt hier in irgendwelche Binärcodes umwandeln und dann an die Tafel schmeißen. Nein, das ist nicht Ziel der Sache. Gut, was ich heute vorhabe, ich werde nicht nur über die Quellen TKÜ, sondern auch ein bisschen über verwandte Techniken, wie zum Beispiel die Online-Durchsuchung, wo die Schnittstellen sind zu sowas, wo die Unterschiede sind. Ich werde so ein paar Begriffe dann erläutern und werde mir angucken, was sind die Gefahren solcher Technologien und was könnte sich in Zukunft gegebenenfalls noch ergeben, wenn sich die Technologie so weiterentwickelt, wie sie sich im Moment weiterentwickelt. Zunächst beginnen möchte ich mit dem Begriff Schadsoftware, weil wir den vielleicht das ein oder andere Mal brauchen werden. Die Definition sagt, es sind Computerprogramme, die entwickelt wurden, um vom Benutzer unerwünschte bzw. schädigende Funktionen auszuführen. Das heißt, es geht hier um Software, die auf einem Gerät läuft von mir und nicht das macht, was ich möchte, so in etwa. Oder Sachen macht, die ich gerade nicht möchte. Was kann Schadsoftware? Da möchte ich erstmal so ein paar Sachen reinmachen, drüber reden, weil wir uns nachher mit verschiedenen solchen Aspekten beschäftigen werden. Zum einen, Schadsoftware kann grundsätzlich alles, was das Gerät kann. Daher ist es sehr stark von dem Gerät abhängig. Ich sag mal, ein Notebook hat andere Fähigkeiten als ein Desktop-PC und wiederum andere Fähigkeiten als ein Smartphone, was mit deutlich mehr Sensorik und Ähnlichem aufgerüstet ist. Ich habe beim vielen Geräten Zugriff auf die gesamte Peripherie. Das heißt, auf alle Geräte, die da irgendwie angeschlossen sind. Das können Kameras sein, das können Mikrofone sein. Ich kann von der Tastatur die Eingaben mitlesen. Ich kann auf USB-Sticks zugreifen, die angeschlossen sind. Und diverse andere Hardware, die man sich noch vorstellen kann. Das nur mal so vorweg. Also es gibt sehr, sehr viel Schadsoftware, die dann praktisch nicht nur den Computer selber befällt, sondern auch die Umgebung um den Computer entsprechend angreifen kann, abhören kann und Ähnliches. Die Schadsoftware kann an vielen, vielen Stellen auch inaktive Funktionen wieder aktivieren, ohne dass ein Benutzer das merkt. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch Schadsoftware, die bei modernen Geräten den programmierbaren Ein- und Ausschalter so einstellt, dass er den Bildschirm schwarz schaltet, aber trotzdem noch entsprechende Aufzeichnungen oder Ähnliches erfolgen. Genauso können zum Beispiel Sicherheitseinstellungen, die ich vorgenommen habe, von der Schadsoftware wieder korrigiert werden. Und die Schadsoftware kann an der Stelle natürlich dann auch dafür sorgen, dass ich nicht sehe, dass die Option gerade deaktiviert ist. Schadsoftware kann sich selbst tarnen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wenn sie nicht getarnt ist, dann weiß ich, da ist eine Software und dann kann ich dagegen vorgehen. Und je besser ich die Software finden kann, desto schneller bin ich sie auch wieder los oder sie wird von entsprechenden Firmen in ihre Antivirenprogramme mit eingebaut. Ja, ich kann auch mit vielen Schadsoftwarefunktionen beliebige Sachen ausführen. Das heißt, ich kann neue Programme installieren, ich kann bestehende Programme ausführen, ich kann eine ganze Menge auf dem Gerät machen. Ganz, ganz wichtig, ich habe nicht nur Zugriff auf die Daten, wo der Benutzer weiß, dass sie auf dem Gerät sind, sondern ich habe auch auf verdeckte Daten Zugriff. Das heißt, irgendwelche Passwörter, die irgendwo zwischengespeichert sind, Schlüssel, irgendwelche Pairing-Geschichten für, ich sag mal, Cloud-Dienste, wo ich eine Anbindung habe oder sowas, wo ich das Gerät zum Beispiel mit einem Anbieter gepairt habe. Das ist ein relativ einfaches Beispiel, wenn man ein Smartphone hat und man hat irgendein Social Media. Das, was man macht am Anfang, man scannt einen QR-Code oder sowas bei vielen, vielen Diensten und danach ist dieses Smartphone mit dem Social-Media-Account verbunden und egal, ob ich mein Passwort ändere oder nicht, ich empfange auf dem Smartphone weiterhin diese Nachrichten. Und auch diese Pairing-Profile kann ich auslesen, um dann damit zu arbeiten. Ich kann diverse Standortdaten auslesen, das können direkte Standortdaten sein, zum Beispiel von irgendwelchen GPS-Modulen, die zum Beispiel in Smartphones oder in Computern drin sind. Aber ich kann auch indirekte Standortdaten bekommen, zum Beispiel darüber, welche WLANs ich gerade sehe, kann ich sehen, okay, der muss sich in der und der Region befinden, weil der sieht zum Beispiel das WLAN hier vom C4 oder sowas. Das ist relativ einfach. Man kann zwischengespeicherte Formulardaten sehen. Das heißt zum Beispiel auch Daten, die ich eingegeben habe, als ich irgendwas gekauft habe. Das heißt Kreditkarteninformationen und Ähnliches. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, das sind die sogenannten Telemetriedaten. Immer mehr Hersteller übertragen irgendwelche Informationen. Und das ändern die ab und zu. Niemand weiß so genau, was der volle Umfang dieser Informationen ist, da sich das auch ab und zu ändert. aber es ist schon teilweise sehr, sehr viel. Es war zum Beispiel so, dass in der ersten Demo-Version von Windows 10, die Leute, die sich die installiert hatten, da haben dann einige festgestellt, dass der tatsächlich komplette Tasteneingaben übertragen hat, ohne dass der Benutzer informiert worden ist und Ähnliches. Ups. So. Man hat darüber hinaus, das kommt hier jetzt nicht so stark zum Tragen, neben dem lesenden, aber auch einen schreibenden und löschenden Zugriff auf Daten auf dem System. Man hat gespeicherte Daten wie zum Beispiel E-Mails, Kontakte, Webhistorie, lokale Dateien, also Bilder, Texte, was auch immer ich da alles habe. Und auch ein wichtiger Punkt, gelöschte Dateien können dort auch mit betroffen sein. Genauso kann ich auf das Betriebssystem gehen, um dort bestimmte Sachen zu lesen. Ein weiterer Punkt ist die ein- und ausgehende Kommunikation. Das können zum Beispiel E-Mails sein, das kann Internettelefonie sein, das kann auch normale Telefonie sein beim Smartphone zum Beispiel. Das können diverse Messaging-Dienste sein, Social-Media-Dienste, Webseitenaufrufe, Zugriffe auf irgendwelche Cloud-Dienste. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Kommunikation muss nicht immer vom Menschen initiiert worden sein. Heute gibt es sehr, sehr viele Kommunikation, die, ich sag mal, zwischen Geräten erfolgt, die von einer Software zum Hersteller der Software erfolgt. Da gibt es sehr, sehr viel. Und wir haben da, wie gesagt, diese Telemetrie, Tracking und Statistikdaten. Da würde ich einen ganz kleinen Exkurs nochmal zusätzlich machen. Was sind so Telemetriedaten? Wir haben hier so ein kleines Beispiel von einem Windows 10 Phone. Also alle Tastatureingaben werden gesendet, um die Textvorschläge zu verbessern. Das heißt, da haben Sie Passwörter und sowas, je nachdem beim Anbieter dieser Geräte liegen. Dann haben Sie die WLAN-Verbindungsdaten, damit der entsprechende Anbieter seine Datenbank aufbauen kann, wo welche WLANs existieren und damit eine bessere Standortbestimmung machen kann. Ein weiterer Punkt, ganz, ganz wichtig, immer wenn mein Gerät online ist, meinen Standort an Microsoft senden. Natürlich, die ganzen Daten werden in der Cloud gespeichert. Auch das sind entsprechende Vorgänge, wo man sagen kann, alles, was ich hier an Daten habe, geht dann auch in die Cloud. Ein sehr, sehr interessanter Punkt ist dieses schöne Formular, wenn man sich das ein bisschen genauer anguckt. Dann hat man hier so eine entsprechende Seite. Und jetzt einfach mal die Frage, wer hat eine Idee, wofür dieses Häkchen ist? Ja?
Also die nehmen dann da deine Daten und dann gleichen die das ab und versuchen damit zum Beispiel Werbung und so weiter auf dich zugeschnitten zu machen.
Ein interessanter Punkt, wenn man sich das hier anguckt, diese ganzen Daten, das was hier oben steht und das was hier unten steht, hängt nur an dem Ich-Stimme-Zu-Button. Um zu sehen, was hinter diesem optionalen Verbesserungsprogramm steht, muss ich hier noch auf diesen unterstrichenen Text klicken. Das heißt, der hat mit dem drüber und drunter erstmal gar nichts zu tun. Ist aber etwas, was erstmal so nicht suggeriert ist. Genau. Und um natürlich Microsoft zu unterstützen, wird auch der Browserverlauf gesendet, das heißt, alle meine Webseiten, die ich aufgerufen habe und sowas, dafür übertrage ich aber an den Anbieter der Webseite bitte die Info, der soll mich nicht tracken, damit Microsoft diese Daten exklusiv hat. Aber das einfach mal, das ist auch nichts Microsoft-Spezifisches, das ist nur ein einziges Beispiel, das hat man bei sehr, sehr vielen. Und das soll einen kleinen Einblick darüber geben, was Telemetriedaten sind, und da kommen wir dann auch gleich noch hin. Jetzt gucken wir uns nochmal so ein Beispiel von so einer Schadsoftware an, was die selber sagt, was sie kann. Man sieht hier, die haben eine ganze Menge Optionen, welche Dienste sie aufrufen können. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Software. Es gibt welche, die über 200 verschiedene Arten von Kommunikation abrufen können. Das hier ist jetzt eine kommerzielle Spyware. Das ist jetzt noch nicht die Quellen-TKÜ, aber ich sag mal, da die Software von der Quellen-TKÜ natürlich nicht offengelegt ist, muss man sich, was diese Fähigkeiten angeht, auch ein bisschen angucken, was können andere Produkte im Markt. Und da komme ich vielleicht erstmal vorneweg auf den Grundrechtseinfluss solcher Schadsoftware. Wenn ich die Kommunikation von Bürgern sehe, wir haben gesehen, man kann eine ganze Menge an Kommunikation dort abgreifen und sowas, dann habe ich ein Problem mit der freien Meinungsäußerung. Denn wie das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, 1983 im Rahmen des Volkszählungsurteils, was ich jedem ans Herzen legen kann, ich weiß, Gerichtsurteile sind sehr, sehr komplex, aber dieses hat es in sich. Ich finde es immer eine schöne Lektüre. Aber grundsätzlich ist es so, wenn ich mir nicht sicher sein kann, was über mich gespeichert ist und irgendwann mal vielleicht gegen mich verwertet werden will, dann bin ich vielleicht nicht bereit, jetzt irgendetwas zu tun, zu sagen oder Ähnliches, was mich in 10, 20, 30, 40 Jahren vielleicht mal meinen Job kosten kann oder ins Gefängnis bringen kann oder wie auch immer. Das heißt, ich nehme meine Bürgerpflichten gegebenenfalls nicht wahr. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Genauso kann natürlich auch die Malware aktiv in solche Sachen eingreifen. Genauso können aber auch vertrauliche Kommunikation, wie zum Beispiel die Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant, abgegriffen werden. Wir haben darüber hinaus das Thema mit der Versammlungsfreiheit. Das heißt, auch da gibt es natürlich bestimmte Sachen, wo ich mich versammeln kann. Und wenn überall meine Position und Ähnliches gespeichert wird, und wenn es nur die Metadaten sind, weil ich zu diesem Zeitpunkt eine Kommunikation von dem entsprechenden Ort gestartet habe, ist das ein Problem, das mich vielleicht davon abhält, zu irgendeiner Demonstration oder Ähnlichem zu gehen. Ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, was hier eine Rolle spielt. Denn immer, wenn man in meine Kommunikation guckt, wird dieses verletzt. Das ist grundsätzlich nur unter sehr, sehr strengen Auflagen möglich in Deutschland. Aus meiner Sicht derzeit viel zu viele Ausnahmen. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und ich sag mal, die Unverletzlichkeit der Wohnung. Ich habe meinen Computer in meinem privaten Bereich. Ich habe meine privaten Sachen darauf, der ist in meiner Wohnung. Und wenn die Polizei jetzt im Rahmen zum Beispiel von einer Online-Durchsuchung dort einsteigt, dann haben wir natürlich an der Stelle eine Verletzung der Wohnung, weil dort jemand eingedrungen ist. Das geht auch nur mit sehr, sehr, ich sag mal, schweren Voraussetzungen. Ein sehr, sehr wichtiges Grundrecht ist auch das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Das ist ein abgeleitetes Grundrecht, was das Bundesverfassungsgericht in der Bundestrojaner-Debatte geschaffen hat. Und da geht es auch darum, dass wir natürlich ein gewisses Vertrauen in die Geräte brauchen, mit denen wir arbeiten. Und dieses ist nicht mehr gegeben, wenn dort Sachen passieren, die nicht möglich sind. Nun kommen wir zu dem eigentlichen Thema. Das war noch so ein bisschen das Vorgeplänkel, damit wir an der einen oder anderen Stelle wissen, worüber wir reden. Es geht um die Quellen-TKÜ und die Online-Durchsuchung, die Quellen-TKÜ. TKÜ steht für Telekommunikationsüberwachung. Dabei geht es um das Abfangen von Kommunikation an der Quelle. Das heißt, ich habe entsprechend eine Software, die nicht jetzt irgendwo bei der Telekom mitlauscht, sondern direkt da, wo das Wort gesprochen wird, das Wort aufzeichnet. Der zweite Begriff, das ist die sogenannte Online-Durchsuchung. Da ist von außen ein verdeckter Zugriff auf Daten, die auf meinem System gespeichert sind, möglich. Ich muss persönlich sagen, nach der Definition, die wir vorne gelesen haben, beides sind Varianten von Schadsoftware auf dem Endgerät. Man muss dazu sagen, diese Begriffe werden sehr, sehr häufig verwechselt und böserweise nicht nur von den Gegnern der entsprechenden Vorgänge, sondern auch durchaus legen bestimmte Beamte schon mal die eine oder andere Aktion, die eigentlich vielleicht eine Online-Durchsuchung wäre, geschickt als Quellen-TKÜ aus, um entsprechend dafür eine rechtliche Grundlage zu haben. Das ist halt sehr, sehr interessant, wenn man sich das anguckt. Ich habe sehr, sehr viele Fälle, wo man dann sieht, dass dort sehr, sehr abenteuerlich Begründungen kommen, warum etwas Kommunikation in Bewegung ist und nicht gespeicherte Daten. Und man muss dazu sagen, beide Begriffe, sowohl die Quellen-TKÜ wie auch die Online-Durchsuchung, sind Kunstbegriffe, die vortäuschen sollen, dass das ja eigentlich Maßnahmen sind, die es immer schon gab und die jetzt nur digitalisiert werden. Das heißt, es gab schon immer, nein, immer nicht, aber es gibt schon sehr, sehr lange eine Telekommunikationsüberwachung und die Quellen-TKÜ ist jetzt nur der logische Schritt in der neuen Welt, um halt diese Telekommunikationsüberwachung dann anzupassen an die neuen Gegebenheiten. Genau dasselbe ist mit der Online-Durchsuchung. Die Online-Durchsuchung soll an der klassischen Durchsuchung, wo natürlich ein Richter einen Befehl geschrieben hat und dann kommen die in die Wohnung und gucken sich an, was sie dort finden. Das sind Ziel dieser Begriffe ist natürlich, an diese bestehenden Maßnahmen anzupassen. Schauen wir uns kurz an, wie diese Quellen-TKÜ funktioniert. Wir haben eine Person A, die mit der Person B kommuniziert. Die schickt ihre Daten zum Beispiel über einen Server von der Telekom und der Telekom hat irgendwelche Verbindungen und irgendwann kommt das dann bei NetCologne an und NetCologne leitet das dann an den entsprechenden Kunden weiter. Und das Entscheidende ist, die ganze Strecke, die hier grün markiert ist, kann Ende zu Ende verschlüsselt sein. Das heißt, in diesem Bereich ist es für den nicht mehr möglich, einfach mitzulauschen. Und deswegen geht man hin und hört einfach auf einem dieser Computer ab. Das heißt, die Schadsoftware wird dann irgendwo dort auf dem Computer installiert und dann hört man direkt an der Quelle, sprich auf einem der Systeme hier ab. Das könnte genauso gut auf dem anderen System passieren. Das heißt, ist auch noch ein wichtiger Punkt, wo diese Schadsoftware an der Stelle ist, ist eigentlich erstmal irrelevant, wenn zwei Leute kommunizieren, habe ich die Kommunikation von beiden Partnern in der Regel aufgedeckt. Die Online-Durchsuchung, ich habe es eben schon gesagt, beinhaltet auch Daten, die nicht Kommunikationsdaten sind, gespeicherte Daten und Dateien, geschriebene Briefe, abgelegte Notizen, Bilder, Videos, Protokolldateien und so weiter und so fort. Und ein sehr, sehr interessanter Aspekt ist, technisch ist es so, dass ich verschiedene Kommunikationen sehr, sehr schwer voneinander unterscheiden kann. Mit Cloud Computing habe ich immer eine Kommunikation zwischen einem Endgerät und dem Anbieter, wo dann nachher die Daten liegen. Das heißt, das ist ein Punkt, wo ich sag mal jetzt schon diverse Behörden versuchen zu argumentieren, dass wenn ich auf diesen Cloud-Dienst zugreife, wo meine Daten liegen, dann ist das eine Kommunikation, die von der Quellen-TKÜ erfasst werden könnte. Ist eine Frage, wie das nachher irgendein Gericht entscheiden wird. Man muss insgesamt dazu sagen, dass viele Sachen gerichtlich noch so nicht entschieden sind. Wann sind diese Maßnahmen grundsätzlich zulässig? Es gibt von Bundesseite jetzt seit letztem Jahr eine Novellierung, die sagt, dass laut 100a und 100b, 100a erlaubt eine Quellen-TKÜ und 100b eine Online-Durchsuchung unter entsprechenden Voraussetzungen. Es muss einen konkreten Tatverdacht geben, das heißt, es muss schon Anhaltspunkte geben. Man kann nicht einfach sagen, ich vermute, der hat da was, ich habe da so einfach ein Gefühl. Wie konkret dieser Verdacht sein muss, das hängt dann wieder von dem Richter ab. In der Praxis ist das nicht immer ganz so strikt, wie es sein sollte, aber es ist schon mal eine Hürde. Dann wurde gesagt, dass die Straftat auch im Einzelfall schwerwiegen muss, damit diese Sachen gemacht werden können. Und ein Satz, der immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, es darf kein milderes Mittel geben, was anstelle dieser Maßnahme hätte genutzt werden können. Es sei denn, es würde die Ermittlungen deutlich erschweren. Das sind dann wieder diese Gummiparagraphen, was ist ein Erschweren der Ermittlungen an der Stelle, ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Wir haben jetzt gesehen, diese Online-Durchsuchung und eine Quellen-TKÜ, die können schon eine ganze Menge Sachen machen. Jetzt ist die Frage, wie steht das denn generell? Das Bundesverfassungsgericht ist angerufen worden wegen 100a und 100b. Da gibt es meines Wissens nach noch keine Entscheidung. Da warten wir noch drauf. Unabhängig davon, dass die 100a und 100b stark umstritten sind und im Moment beim Bundesverfassungsgericht liegen, haben sich diverse Polizeigesetze überlegt oder haben sich die verschiedenen Länder überlegt, wir nehmen das in eigene Hand und führen das jetzt auch auf Landesebene ein. Ich habe jetzt hier NRW und Bayern als Beispiel, aber das sind nicht die einzigen Bundesländer, die an solchen Sachen rumfallen. Das passiert querbeet durch Deutschland. In Bayern steht sowohl die Quellen-TKÜ wie auch die Online-Durchsuchung drin. In NRW von der Formulierung her erstmal primär eine Quellen-TKÜ. Da steht auch die Formulierung drin, dass es wirklich sichergestellt werden muss, dass nur Kommunikationsdaten erfasst werden und keine anderen Daten. Wie gesagt, da gibt es diverse Ansichten, wie das an der einen oder anderen Stelle interpretiert werden kann. Aber das werden dann auch wieder Gerichte nachher klären, was nachher zulässig ist. Ein sehr interessanter Punkt ist, wenn wir uns angucken, wir haben hier schon ein paar Voraussetzungen. Da werden zum Teil auch in den entsprechenden Paragraphen konkrete Sachen benannt, die als die erfüllt sein müssen, damit das entsprechend sein muss auf Bundesebene. In dem Entwurf von NRW spricht man von einer Gefahrenprognose, wo es einfach möglich ist zu sagen, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit aufgrund von irgendwelchen Prognosen, dass da was passiert und dann ist man bereits in der Lage. Das heißt, hier fehlt wirklich dieser konkrete Verdacht. Das ist ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Und es fehlt auch die Eingrenzung auf konkrete Straftatbestände an vielen Ecken. Man muss auch an der Stelle sagen, das Verständnis, was jetzt von einer Quellen-TKÜ oder einer Online-Durchsuchung abgedeckt ist und was ein Gesetz tatsächlich zulässt, ist, je nachdem, wen man fragt, sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist teilweise sehr, sehr erschreckend. Aber das sieht man dann. Warum sprechen wir überhaupt über eine Quellen-TKÜ? Ich hatte es eben schon mal gesagt. Es gibt inzwischen die Möglichkeit zu verschlüsseln. Früher war das nicht so. Früher wurde in der Regel unverschlüsselt kommuniziert. Das heißt, sie haben eine E-Mail rausgeschickt, sie haben ein Telefonat durchgeführt und das war unverschlüsselt, das konnte man abfangen. Mit den Gesetzen zur Telekommunikationsüberwachung waren die großen Provider verpflichtet, grundsätzlich eine entsprechende Infrastruktur bereitzuhalten, wo sich die Geheimdienste, aber auch die Behörden mit Richtervorbehalt und sowas aufschalten konnten, um entsprechende Überwachungsmaßnahmen durchzuführen. 2013 kam Edward Snowden, der uns eine ganze Menge darüber an Beweisen geliefert hat, was der BND und die NSA und GCHQ mit den Daten getrieben haben und dass dort in sehr, sehr großem Stil auch Missbrauch betrieben worden ist. Und das war für viele Anbieter dann der endgültige Warnschuss, um Verschlüsselung in Dienste zu implementieren. Das heißt, wir haben ab dem Zeitpunkt Dienste wie WhatsApp, die immer unverschlüsselt gelaufen sind, die plötzlich eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung implementieren. Wir haben Webseiten, die immer unverschlüsselt waren, die plötzlich HTTPS-Verbindungen erzwingen, damit die Sachen nicht mehr mitgelesen werden. Wir haben die Browserhersteller, die mehr oder weniger die Richtlinien deutlich angezogen haben, um immer mehr Webseiten dazu zu treiben, auch zu verschlüsseln. Das heißt, wir haben sehr, sehr viel mehr Verschlüsselung, die zum Einsatz kommt. Das ist zum einen gut, weil es können nicht mehr so viele Daten von Kriminellen abgegriffen werden. Es können viele Bürgerrechtler, Aktivisten vertraulich untereinander kommunizieren. Bedeutet aber auch, dass dieser Eingriff in das Fernmeldegeheimnis, wie er über Jahrzehnte gelaufen ist, in der Form heute nicht mehr möglich ist. Es gibt immer noch hier und da Möglichkeiten. Und das ist einfach ein Punkt, wo viele sagen, wir würden das gerne weiterhin haben, weil wir haben das immer gehabt. Und da gibt's diverse Diskussionen. Das fängt an mit der Crypto-Wars-Diskussion. Verbietet man Kryptographie? Möchte man Schlüssel hinterlegen? Und geht dann weiter mit Maßnahmen wie zum Beispiel der Quellen-TKÜ, wo man sagt, ich fange die Daten direkt an der Tastatur ab, wo sie noch nicht verschlüsselt sind und brauche dann an der Stelle nicht mehr im Netzwerk mit den verschlüsselten Daten mich irgendwie beschäftigen. Ein weiterer Punkt ist, Quellen-TKÜ in vielen, vielen Fällen einfach sehr bequem aus dem Büro durchzuführen. Ich könnte natürlich auch einfach hingehen und sagen, wenn ich da einen Terroristen habe und ich kann dem seine Kommunikation nicht mitlesen, dann führe ich einen Lauschangriff durch, dann verwanze ich den. Dazu muss ich allerdings bei ihm in die Wohnung rein. Da muss ich Leute haben, die da diese Verwanzung durchführen. Ich muss Leute haben, die die Abhörmaßnahmen durchführen. Und ich muss persönlich sagen, den großen Lauschangriff finde ich persönlich auch nicht besonders toll. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr unbequeme Maßnahme, weil es auch auffallen kann, wenn dann Leute in der Wohnung waren, um die Wanzen anzubringen und ähnliches. Da ist eine Quellen-TKÜ deutlich einfacher. Genau. Bei der Quellen-TKÜ, die kann ich dann bequem aus dem Büro durchführen und brauche gar nicht vor Ort zu gehen, je nachdem, wie ich die Software nachher verteile. Ein wichtiger Punkt, ich habe eine ganz, ganz andere Eingriffstiefe bei der Art von Analyse, die ich durchführe. Das ist aber auch sehr, sehr stark davon abhängig, über wen reden wir. Das heißt, es gibt praktisch vom Offliner bis zum Digital Native, wie man so schön sagt, so jede Facette. Der Offliner ist von solchen Maßnahmen so gut wie gar nicht betroffen. Dann gibt es Leute, die, ich sag mal, einmal am Tag irgendwie den Wetterbericht abrufen im Internet und sonst kein E-Mail, kein Internet, keine Kommunikation machen. Die betrifft das ebenfalls nicht. Aber wir haben auch Leute, die dort deutlichen Großteil ihrer Zeit heutzutage im Internet verbringen, ihr komplettes Leben mit anderen Leuten teilen, sei es mit einer eingeschränkten Gruppe oder mit jedermann. Und die haben natürlich einen deutlich anderen Punkt, betroffen zu sein. Wenn wir uns hier angucken, wir haben Tagebuchfunktionen. Solange ich die auf dem Gerät pflege, sind sie höchstens von der Online-Durchsuchung erfasst. Liegen sie in der Cloud, gibt es wieder welche, die gegebenenfalls argumentieren können, da ist eine Kommunikation. Die Daten gehen rein, die Daten gehen raus. Wie weit das nachher stehen bleibt, ist wieder eine andere Sache. Ein weiterer interessanter Punkt ist die Cyborg-Theorie, die besagt, dass bestimmte Menschen oder dass Menschen Cyborgs sind und ihre Smartphones, ihre Smartwatches, ihre Smart Wearables, also alles, was man tragen kann und Ähnliches, sind Erweiterungen von Körper und Gehirn, also praktisch die externe Extension vom Gehirn. Das heißt, weil mein Gehirn sich nicht mehr alles merken kann, liegen meine Informationen auf dem Smartphone und damit ist das in dem Schutz der Privatsphäre mit drin. Auch das ist ein Punkt, der es sehr, sehr interessant macht. Auch ein interessanter Punkt ist, wie sieht es denn mit rückwirkender Kommunikationsanalyse aus? Das heißt, wenn ich eine Abhörmaßnahme im klassischen Sinne mache, wie einen großen Lauschangriff, dann habe ich ein Telefonat, das wird aufgezeichnet. Hier kann ich teilweise, wie zum Beispiel E-Mails, einfach aus dem Postfach rückwirkend lesen. Aktuell, das sind alles Maßnahmen, die primär von der Online-Durchsuchung betroffen sind. Unter gewissen Voraussetzungen, wenn die Daten in die Cloud gespiegelt werden, gibt es Leute, die argumentieren, dass sie auch von der Quellen-TKÜ erfasst werden können. Da gibt es auch noch keine Entscheidung zu. Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist auch, es gibt viel Kommunikation, die in privaten Online-Räumen, das heißt kleine Chatgruppen oder Ähnliches. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn ich zu Hause mit meinem Nachbarn irgendwo mich unterhalte, dann ist das eine kleine Gruppe und da hört normalerweise keiner so einfach ab, weil das ist passiert im privaten Raum und Ähnliches. Hier ist es so, es passiert über das Internet, es ist Kommunikation und es wird natürlich mit erfasst. Das ist eine ganz andere Dimension, als wenn das, ich sag mal, als wenn wir einfache Massenkommunikation abfangen oder die Kommunikation in anderem Raum. Schauen wir mal zu den Unterschieden zu klassischer Schadsoftware zwischen der behördlichen Schadsoftware. Im Grunde sind es eigentlich keine wirklichen Unterschiede, die es da gibt. Die Software kommt unbemerkt auf das Gerät drauf. Die Software liest durch den Benutzer unerwünscht Daten aus diesem Gerät aus, um gegebenenfalls auch diesem Benutzer zu schaden. also je nachdem, was der ist. Die einzigen Restriktionen, die da sind, sind in der Handhabung, in der Nutzung beziehungsweise auch in der Art und Weise, was für Features in dieser Schadsoftware aktiviert werden können oder welche dort reinprogrammiert werden. Ein sehr, sehr interessanter Punkt ist, bei der Schadsoftware, die auch heute zum Teil noch eingesetzt wird, wird ein Großteil der Schadsoftware eingekauft und es wird bei denselben Firmen eingekauft, die auch kriminelle Organisationen und totalitäre Regime beliefern. Das ist schon mehrfach rausgekommen, weil dann einige dieser Schadsoftwarehersteller von Hackern selber gehackt worden sind, indem die Schadsoftware bei den Schadsoftwareherstellern eingeschleust haben und dann den kompletten Datenverkehr, die E-Mails und sowas von denen abgegriffen haben, wo dann klar wurde, auch wenn das oft nicht zulässig war, dass die genauso Geschäfte mit Saudi-Arabien, aber auch mit irgendwelchen Verbrecherorganisationen gemacht haben. Und darüber hinaus gibt es noch eigene Schadsoftware, die entwickelt wird. Da hat man richtig viel Geld für ausgegeben. Da komme ich dann gleich noch mal kurz zu, was das Ergebnis war. Vielleicht zu der ersten Version des Bundestrojaner, wie in der CCC, in dessen lokalen Räumen wir uns hier befinden, nennt. Der Bundestrojaner, der alte, nenne ich ihn jetzt einfach mal, das war auch ein eingekauftes Produkt. Die Schadsoftware wurde von irgendeinem Opfer erkannt und dem CCC zugespielt. Später gab es dann mehrere Versionen, die dem CCC zugespielt worden sind und der CCC hat diese analysiert. Und es ist eine sehr, sehr interessante Analyse, wenn man sich die anguckt. Sie ist sehr, sehr technisch aufgebaut, das heißt, als normaler Laie versteht man da vielleicht an vielen Stellen nur Bits und Bytes. Aber ein interessanter Punkt ist, es wurden sehr, sehr grobe Verstöße gegen das, was vielleicht noch zulässig wäre, zumal es damals überhaupt gar keine Rechtsgrundlage gab, festgestellt. Und man hat auch festgestellt, dass in den Beschreibungen, die immer wieder mit Zusicherungen dann von den entsprechenden Stellen gemacht worden sind, dass diese Beschreibungen nicht mit der Realität übereinstimmten. Und es gab diverse weitere Schadsoftware, die ähnliche Probleme aufweist. Und um einfach mal von dem Bundestrojaner so ein paar Sachen zu zeigen. Als erstes war das Ding relativ schlampig programmiert. Man hat sehr, sehr viele Sicherheitslücken allein über den Bundestrojaner gehabt. Das heißt, jeder, der diesen Trojaner irgendwie auf seiner Kiste hat, hat dadurch erstmal Schwachstellen, die einer kriminellen Organisation erlauben würden, das System zu übernehmen. Dann waren hardcodierte Passwörter da drin. Das mag dem Normalbürger erstmal nicht viel sagen. Einem Security-Menschen sträuben sich die Haare, weil jeder, der diese Datei hat, kann dann mit diesem Passwort praktisch bei allen anderen auch Sachen sehen oder auf dem Server Sachen sehen, die nicht jeder sehen sollte oder halt die Kommunikation von allen möglichen Teilnehmern mit anschauen. Die Verschlüsselung war mehr oder weniger unbrauchbar. Man hat ein sehr schlechtes Verfahren gewählt und das auch noch zum Teil falsch implementiert. Viele Features, die in dieser Software drin waren, unabhängig von der Tatsache, dass es zu dem Zeitpunkt gar keine wirkliche Rechtsgrundlage gab, waren so gestaltet, dass sie auf jeden Fall nicht rechtskonform gewesen wären. Das heißt, Man konnte zum Beispiel auch Dateien hochladen, runterladen. Man konnte entsprechend Screenshots anfertigen. Sehr, sehr viele Sachen auf den Geräten halt machen, die so nicht drin waren. Man konnte auch Befehle unterschieben, die dazu führen, dass weitere oder andere Schadsoftware installiert wird. Jetzt kann man natürlich sagen, das macht die Polizei nicht, aber das Thema ist, durch die ganzen Sicherheitslücken wäre es auch einem Dritten möglich gewesen, das zu tun. Die Update-Funktion erlaubt, eine beliebige andere Software auch zu installieren, was ein großes Problem darstellt, da ich nie weiß, ob in der neuen Version dieser Trojaner-Software nicht neue Features drin sind, die noch problematischer sind. Das heißt, auch da habe ich ein Problem. Ich habe genauso mit anderen Sachen ein Problem. Ein anderer Punkt ist, der Trojaner sammelt Daten ein. Die wurden nicht wirklich geprüft, sondern einfach an den Server weitergegeben. Und das heißt, jemand, der wusste, dass jemand so einen Bundestrojaner drauf hat, der hätte auch falsche Beweise an den Server schicken können und der Server hätte das nicht unterscheiden können von den Daten, die den entsprechenden Betroffenen gehen. Wen es interessiert, der Bericht vom CCC zu diesem Trojaner steht im Internet online. Braucht man auch nur mal nach dem entsprechenden Begriff bei einer Suchmaschine suchen. Ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Jetzt ist die Frage, wie kommt so eine Schadsoftware überhaupt in die Masse? Und da ist nämlich der nächste Problem. Es sind sehr, sehr viele verschiedene Wege möglich. Und viele dieser Wege, wie eine Quellen-TKÜ-Software oder eine Online-Durchsuchungssoftware oder jegliche andere Schadsoftware nach außen kommen kann, ist entsprechend vielfältig. Wir wissen nicht immer, welche Methoden tatsächlich alle eingesetzt werden. Wir wissen bei ein paar Methoden, dass die genutzt werden, zum Beispiel, dass bei Reisenden, während das Gerät irgendwie am Flughafen kurz zur Kontrolle nach hinten genommen wird, dass dann Manipulationen durchgeführt worden sind. Aber es gibt natürlich viele, viele andere Wege, wie das passieren kann. Also Personenkontrolle, zum Beispiel am Flughafen ist ein Punkt. In Großbritannien wissen wir, dass die Polizei auch auf der Straße schon mal Telefone einsammelt und sie dann entweder ausliest oder bestimmte Sachen damit macht. Was da genau passiert, ist auch da nicht ganz klar. Wenn Hersteller von Software kooperieren oder die selber Schwachstellen haben, wäre natürlich auch die Möglichkeit, über die Update-Funktion von Software auf den Geräten sowas draufzubringen. Ein weiterer Punkt ist die Manipulation von Datenverkehr beim Provider. Das heißt, ich setze mich bei der Telekom ans Netzwerkkabel rein und während die Daten von der einen Seite auf die andere Seite fließen, packe ich einfach noch die Schadsoftware mit dazu. Ein bisschen komplizierter ist das schon, aber auch so kann man Schadsoftware verteilen. Ein kleines Beispiel, die Türkei hat in der Türkei ist aufgefallen, dass entsprechend bei einem Provider beliebte Programme, wenn man die runtergeladen hat, ausgetauscht worden sind gegen Versionen von den Programmen, die gleichzeitig im Setup noch die Schadsoftware mit installieren. Wer dahinter steckt, ist natürlich nicht klar. Es liegt natürlich nahe, dass das irgendwie eine Regierungsvorgabe ist. Können wir so an der Stelle nicht sagen. Gibt es meines Wissens nach keine Aussage zu. Ist aber eine Möglichkeit, wie man das machen kann. Eine Sache ist natürlich, ich kann auch in die Wohnung reingehen. wenn die Person nicht da ist, dann an dem Computer gegebenenfalls was installieren, wenn der eingeschaltet ist oder kein Passwort besitzt. Das heißt, auch da kann ich eine Manipulation durchführen. Und dann kommt der ein weiterer Punkt, der sehr, sehr höchst problematisch ist, der Angriff über Schwachstellen-Exploits. Das heißt, jede Software ist von Menschen geschrieben. Das sind oft einige Millionen Zeilen Code, Programmcode, Quelltext. Und da macht man schon mal Fehler. Und diese Fehler können dazu führen, dass man den Programmfluss im Nachhinein beeinflussen kann und somit dann eigenen Programmcode ausführen kann. Dieser eigene Programmcode kann im Grunde alles Mögliche machen, wie zum Beispiel die Installation von einer Schadsoftware. Voraussetzung ist immer, dass eine entsprechende Schwachstelle da ist. Und gerade wenn man so eine Schadsoftware wie eine Quellen-TKÜ oder eine Online-Durchsuchung hat, dann ist natürlich ein Interessenskonflikt da bei dem Staat, der uns eigentlich vor Schwachstellen schützen soll und der von daher eigentlich die Aufgabe hätte, die Schadsoftware zeitnah dem Anbieter zu melden, statt sie jetzt selber zu verwenden und dann entsprechenden Schaden auszulösen. Was das für ein Schaden sein kann, das schauen wir uns gleich an. Schauen wir nun erstmal, was es zum Beispiel für Probleme geben kann. Je nachdem, welche Verteilmethode ich wähle, ist es sehr, sehr schwierig, das richtige Ziel zu treffen. Das heißt, wenn ich irgendwo beim Provider sitze, da hängen einige Millionen Kunden dran. Wie stelle ich sicher, dass wirklich nur der Kunde, den ich beabsichtige, auch dieses entsprechende Paket kriegt? Man hört ja immer wieder, klar, IP-Adressenzuordnung, der Kunde ist ja dem Provider bekannt, der weiß, welche IP-Adresse zu welchem Zeitpunkt dem Kunden zugeordnet sind. Ich habe in den letzten 2 Jahren mehrere Fälle gehabt, wo ein Provider dem Kunden Schwachstellen gemeldet hat auf einem seiner Systeme und wo sich nachher herausgestellt hat, diese IP-Adresse hat nie einem System dieses Kunden gehört. Teilweise waren es Systeme des Providers selber, der seine eigene Infrastruktur nicht im Griff hatte, und teilweise waren es andere Kunden des Providers. Das heißt, so viel zu dieser Zuordnung, das passt nicht immer. Dann haben wir natürlich das Problem, wer lebt in einem Haushalt mit mehr als einem Internetnutzer? Wen treffe ich, wenn ich an diesem Anschluss eine Schadsoftware ausrolle? Ist das jetzt der 8-jährige Sohn? Ist das die 90-jährige Oma? Oder ist das der Vater, die Mutter oder wer auch immer? Es ist sehr, sehr schwierig. Oder ich sag mal auch, wenn man Studenten oder sowas, dann hat man Wohngemeinschaften, wo dann vielleicht 10, 20 Leute sich einen Internetanschluss teilen, treffe ich da den richtigen. Ein weiteres Thema ist, man nutzt auch sehr gerne Phishing-Attacken, wo man eine E-Mail schreibt, die den entsprechenden Benutzer dazu verleiten soll, auf einen Link zu klicken oder eine Datei auszuführen, die im Anhang ist, um sich so diese Schadsoftware einzufangen. Jetzt gibt es einige Benutzer, die so intelligent sind und sagen, das sieht mir irgendwie nicht koscher aus. Ich leite das an jemanden weiter, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung hat, der soll sich das mal angucken. So ist das bei einem Kunden von uns passiert und entsprechend eine völlig andere Person hat diese Mail gekriegt mit der Bitte, schau dir das mal an, ob das sauber ist. Der hat das Ding aufgemacht, hat sich die Sache eingefangen und damit haben wir plötzlich nicht mehr das Ziel, was die Schadsoftware hat, sondern jemand anderen. Genauso ist es auch manchmal, dass man Eigentumsverhältnisse nicht ganz klar hat. Das heißt, stellt man sich vor, bei einer, ich sag mal, heimlichen Wohnungsdurchsuchung wird der Laptop, der da auf dem Tisch steht, mit der Schadsoftware infiziert. Und am nächsten Tag kommt der Nachbar und holt seinen Laptop ab, den er beim Schachspielen einen Tag vorher vergessen hat. Auch das ist ein möglicher Punkt, der dazu führen kann, dass man das falsche Ziel treffen kann. Auch ein Punkt ist zum Beispiel, wenn man ein Smartphone oder sowas angreift. Ich kenne sehr, sehr viele, die die Mobile-Hotspot-Funktion nutzen, um halt anderen Personen über ihr Smartphone dann Internetzugang in der Region zu geben, wo halt kein öffentliches WLAN zur Verfügung steht. Auch das kann zum Beispiel dazu führen, dass die Software bei wem anderes liegt. Ein weiterer Punkt ist, selbst wenn die Software bei der richtigen Person angekommen ist, hat man das Thema, Kommunikation betrifft nicht immer nur einen Kommunikationspartner. Die wenigsten Leute führen reine Selbstgespräche. Das heißt, man hat immer noch die andere Seite. Das könnte unter Umständen eine Kommunikation sein, die von Gesetz wegen besonders geschützt ist. Wie zum Beispiel der Anwalt, der mit seinem Mandanten spricht, wie zum Beispiel die Presse, die mit irgendwelchen Informanten vertraulich reden muss. Das sind Sachen, da kann der Trojaner natürlich erstmal nicht entscheiden, ist das jetzt ein Pressekontakt, ist das ein Anwalt, sondern das ist einfach Kommunikation, die dann mit erfasst wird. Wenn ich zum Beispiel ein Telefonat oder ähnliches abhöre und im selben Raum stehen weitere Personen, die sich laut unterhalten, dann erfasse ich gegebenenfalls Personen in der Umgebung. Auch das ist ein Punkt, den man beachten muss an solcher Stelle. Das heißt, es ist keine wirklich gut zielgerichtete Maßnahme, die dort passiert. Und es gibt darüber hinaus noch einen Punkt, der sehr, sehr interessant ist. Das ist diese nicht vom Benutzer initiierte Kommunikation. Das heißt, wir haben durchaus auch Kommunikation, wo der Benutzer gar nicht merkt, dass sie von diesem Gerät erfolgt. Das kann sehr, sehr einfach irgendwas sein, wie zum Beispiel Telemetriedaten. Das kann aber auch zum Beispiel sein, dass Siri oder so oder Alexa meint, verstanden zu haben, bitte zeichne dieses Gespräch auf und sende es an alle meine Kontakte. Ist jetzt gerade wieder irgendwo passiert, dass die Spracherkennung mal nicht so gut zugehört hatte und was Falsches verstanden hat. Also irgendwie in einem Gespräch gleich 10-mal was falsch verstanden. Aber das ist wieder so ein Thema. Auch sowas kann dazu führen, dass vielleicht falsche Leute betroffen sind. Ein weiteres Thema, wenn man sich diese Sachen anguckt, ist das Thema Internet ist global. Das heißt, wenn wir uns diese Abhörmaßnahmen angucken, von wo gilt denn die Regelung? Wenn ich einen Täter habe, der in den USA sitzt, das Verbrechen hier stattgefunden hat, kann ein Richter hier anordnen, das Gerät in den USA Quellentelekommunikations zu überwachen. Vielleicht habe ich aber auch einen Täter, der in den USA sitzt. Die eigentliche Tat ist irgendwo in einem anderen Land, aber ich habe den Gerätehersteller unter meiner Kontrolle. An welcher Stelle habe ich die Hoheit, so eine Maßnahme anzusetzen? Genauso auch das Thema, vielleicht war die Person nur auf der Durchreise. Das heißt, ich führe jetzt eine Quellen-TKÜ durch, aber die Person lebt in einem anderen Land und ich kann an der Stelle plötzlich in einem anderen Land polizeiliche Maßnahmen durchführen. Ist sind so Fragen, die gerade mit der Globalität des Internets sehr, sehr interessant werden zu klären. Man merkt, wie sich die Staaten, je nachdem, wie es gerade passt, die Sachen auslegen. Also zum Beispiel, wenn es um die Abhörmaßnahmen geht, die der BND durchführt, dann ist der zentrale große Internetknoten in Frankfurt größtenteils virtuelles Ausland und kann deswegen mit internationalem Verkehr abgehört werden und sowas. Es sind sehr, sehr interessante Theorien, die da aufgebaut werden. Will ich auch nicht jetzt weiter drauf eingehen. Jetzt hatten wir eben über Schwachstellen gesprochen. Was sind denn die Risiken und Kosten, die bei so Schwachstellen auf mich zukommen können? Zum Beispiel die Schwachstellen werden nicht zeitnah gemeldet. Das bedeutet, und sie werden deswegen nicht zeitnah gemeldet, weil ich ja meine eigene Ermittlungsmethode nicht gefährden möchte. Ich habe ein Mittel, womit ich diesen Quellen-TKÜ-Software auf die Geräte bekomme. Und wenn ich das bekannt geben würde, würde der Hersteller das schließen. Ich könnte das nicht mehr machen. Wenn ich das aber nicht melde, habe ich das Problem, dass dritte Angreifer die Methoden kopieren können. Ein interessanter Punkt, so eine Schadsoftware kann natürlich auch analysiert werden, wie das der CCC gemacht hat. Und der CCC ist nicht der Einzige, der sowas macht. Kriminelle Organisationen gucken auch, welche Software bei ihnen aufgespielt wird und gucken dann, ob sie Teile davon wiederverwerten können. Weil, das ist so, man kann sich das so ähnlich vorstellen, wie wenn wir jedem Terroristen in sein Wohnzimmer irgendwo eine Bombe auf den Tisch stellen würden, mit der Begründung, falls dieser Terrorist mal gefährlich wird, können wir dann einfach auf den Knopf drücken. Aber natürlich kann der Terrorist auch diese Bombe nehmen, die woanders hinstellen und dann selber auf den Knopf drücken. Das heißt, hier könnte natürlich ein Angreifer die Methoden kopieren und diese Angriffsvektoren weiterverwenden. Es könnte natürlich auch sein, dass irgendwelche unabhängigen Leute dieselbe Lücke finden, weil die Lücke ist ja da. Und wenn die jemand anders findet, dann kann der die finden und ausnutzen. Und das ist genauso ein Risiko. Das Risiko ist halt, die Anbieter schließen die Lücke nicht, was auch dazu führt, dass Vertrauen in die Software insgesamt geschwächt wird. Darüber hinaus hat man natürlich noch die Unterstützung totalitärer Regime, weil vielleicht der Schadsoftwarelieferant noch andere Länder beliefert, die vielleicht nicht so aufgestellt sind wie wir. Wobei ich jetzt auch sagen würde, dass wir nicht mehr ganz so gut aufgestellt waren, wie wir vielleicht mal waren. Aber das ist auch wieder so ein Punkt. Genauso kann aber auch, ich sag mal, so eine Schadsoftware einfach zu Abstürzen auf dem System führen, die dann vielleicht mit Unangenehmlichkeiten oder Kosten auf Seiten des Betroffenen sind. US-Geheimdienste haben mal irgendwann gesagt, dass sie grundsätzlich davon ausgehen, dass die Lücken, die sie einsetzen, nach 2 Jahren in irgendwelchen Händen von anderen Geheimdiensten oder kriminellen Banden landen. Nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, aber dass andere die Lücken dann auch nutzen, so nach 2 Jahren in der Regel. Und was das bedeutet, kann man mal an einem Fall sehen. Ich habe mal so einen Fall mir angeguckt. Der Schaden, der da zum Beispiel für eine Wirtschaft entstehen kann, also gerade wenn zum Beispiel auch Betriebsrechner nachher betroffen sind, also nicht von der Quellen-TKÜ-Maßnahme, sondern von der gestohlenen Schwachstelle, die nicht gemeldet wurde wegen der entsprechenden Schadsoftware. Das ist jetzt keine Maßnahme, Schadsoftware, die von uns eingesetzt worden ist, sondern eine NSA-Schwachstelle. Und diese Schwachstelle wurde für diverse Angriffe genutzt. Einen dieser Angriffe versuche ich jetzt mal so ein paar Sachen zu machen. Das Problem ist, wir wissen nicht, wie viel Schaden wirklich entstanden ist, weil nur sehr, sehr wenige das melden. Und auch dann sind diese Zahlen immer sehr mit Vorsicht zu bedienen. Aber ich kann ja mal so ein paar Sachen sagen. Wir gucken uns jetzt die NotPetya-Software an. Die hat eine Schwachstelle genutzt, die von der NSA seit Jahren genutzt worden ist und dann irgendwann geleakt ist. Und die ist tatsächlich in die Öffentlichkeit gekommen. Maersk hat 300 Millionen verloren. Merck, der Pharmakonzern, 600 Millionen. FedEx gibt 300 Millionen an. Und Beiersdorf sagt, sie haben beträchtliche Schäden erlitten. Die geben keine Zahl an. Aber es gibt sehr, sehr viele mehr, die betroffen sind. Das heißt, wenn man sieht, hier sind es schon fast, hier ist schon eine Milliarde allein durch die paar Firmen betroffen. Jetzt kann man natürlich sagen, die haben natürlich die Schäden hochgerechnet und sowas. Aber ich sag mal, insgesamt kann man davon ausgehen, dass sowas einen Riesenschaden bringt. Vielleicht für diejenigen, die diese NotPetya-Sache nichts sagt. NotPetya nutzt gleich mehrere dieser Vektoren. Sie nutzen eine Schwachstelle, die von der NSA geheim gehalten worden ist. Sie haben damit einen Hersteller von Software übernommen, der in der Ukraine verpflichtend für Finanzbuchhaltung eingesetzt werden muss und haben dann über die offizielle Update-Funktion dieses Anbieters die Schadsoftware einmal in Unternehmen reingebracht. Und wenn sie dann in den Unternehmen drin war, hat sie sich über diese Schwachstelle, die die NSA bekannt gegeben hat, dann im gesamten Unternehmen verbreitet. Ein Kunde von mir war betroffen, die sind 24 Standorte weltweit innerhalb von einer Stunde komplett platt gemacht worden. Die Software hat die Festplatten verschlüsselt. Von der Art und Weise, wie sie verschlüsselt hat, geht man davon aus, dass es nie wirklich beabsichtigt war, wieder eine Entschlüsselung hervorzuführen. So spricht man von einem Wiper. Da gibt es dann diverse Leute, die man da mit reinzieht. Das heißt, hier ist natürlich nicht die NSA direkt schuld, aber dadurch, dass sie diese Schwachstelle nicht verheimlicht haben, haben sie das, oder dadurch, dass sie diese Schwachstelle verheimlicht haben, haben sie das erst ermöglicht. Aber auch wenn ich nicht so eine Schwachstelle habe, kann es natürlich sein, dass ich allein schon durch die Analyse entsprechend Kosten habe. Das heißt, wenn ich entdecke, ich bin möglicherweise infiziert, mache ich in der Regel eine forensische Analyse. Das kann ich mir als Privatperson oft nicht leisten. Aber wenn ein Firmensystem betroffen ist, dann gibt es eine forensische Analyse. Das ist relativ kompliziert. Die Leute sind relativ teuer. Und in den meisten Fällen liegen wir über 10.000 Euro. Das kann aber auch in mehrere hunderttausend Euro für so eine Analyse gehen. Es gibt auch Fälle, wo es über 1 Million allein für die Analyse ist. Was für eine Schadsoftware ist da drin? Wie funktioniert die und was hat die alles gemacht? Das heißt, das sind natürlich Riesensummen, die da zustande kommen. Und die Frage ist, wer zahlt dafür? Weil grundsätzlich, wenn ein Unternehmen betroffen ist, weiß ich in dem Moment erstmal nicht wirklich über den vollen Funktionsumfang der Schadsoftware, noch weiß ich, wer der Autor der Schadsoftware ist. Das heißt, ich kann nicht sagen, dass es sich um eine rechtmäßige staatliche Maßnahme handelt. Das ist ein Punkt. Könnten theoretisch personenbezogene Daten betroffen sein, muss ich natürlich aufklären, ob Daten betroffen sind. Dazu bin ich ebenfalls verpflichtet. Und das verpflichtet mich dann, je nachdem, dazu so eine forensische Analyse anzustarten. Das heißt, wenn so eine behördliche Schadsoftware auf den Firmenrechner kommt, ist die Frage, wer zahlt nachher, wenn vielleicht sogar identifiziert werden kann, dass es sich um eine rechtmäßige Maßnahme handelte? Wer zahlt diese Kosten für so eine Analyse? ist etwas, wo sich, glaube ich, noch keiner wirklich Gedanken zu gemacht hat. Ein weiterer Punkt ist, so eine Schadsoftware kann zu Instabilitäten und Ausfällen führen. Wie jede Software greift sie in das System an. Das Mindeste, was sie macht, ist, dass sie die Leistung des PCs beeinträchtigt. Das kann sehr gering sein, dass man es kaum merkt. Aber in vielen Fällen wird nicht wirklich auf sowas Wert gelegt. Das heißt, man hat schon deutliche Leistungseinbußen bei den Systemen. Und wie gesagt, es kann zu Instabilitäten und Abstürzen führen. Das heißt, diese Systeme laufen nicht mehr so, wie sie laufen sollten und verursachen auch dadurch, ich sag mal, Schäden oder zumindest, wenn es bei Privatpersonen ist, eine sehr unangenehme Zeit. Wie wir eben gesehen haben, auch Schadsoftware kann selber anfällig sein und öffnet dann gegebenenfalls Türen, wie es zum Beispiel auch der Bundestrojaner gemacht hat. So können dann andere Angreifer über diese Türen ins System kommen. Schauen wir uns mal die Kosten für so eine Schadsoftware an. Die Programmierung und Pflege von so einer Schadsoftware ist sehr, sehr teuer. Die Gesamtkosten für diese Maßnahmen sind nicht bekannt. Es gibt so ein paar Sachen, die man inzwischen weiß. Die Sachsen haben zum Beispiel 4,2 Millionen, da fehlt noch was für ein Zentrum, was sich mit der Online-Durchsuchung selber beschäftigen soll, bezahlt. Aber noch nicht mal für die Software. Das BKA hat einen Trojaner entwickeln lassen. Das ist der, wo wir drüber gesprochen haben. Und da kam dann irgendwann eine Pressemitteilung, fast 6 Millionen Euro ausgegeben. Und das Ding ist einfach unbrauchbar, weil es nicht die Fähigkeiten hat, die irgendwo benötigt werden. Und man muss an der Stelle sagen, es handelt sich nicht um Einmalkosten, sondern so ein Ding muss gepflegt werden, es muss immer wieder angepasst werden. Das hat schon ganz, ganz einfache Gründe, weil zum Beispiel irgendwann das Ding in den Signaturen von irgendwelchen Virenscannern landet. Das ist jetzt von dem Bundestrojaner, wo man dann so sehen kann, Bundestrojaner A und sowas. Und sobald die Antivirensoftware, die viele haben, das Ding erkennt, ist das Ding erstmal für die Behörden wertlos. Das heißt, dann muss man zumindest anpassen, in einigen Fällen vielleicht sogar komplett von vorne anfangen. Je nachdem, wie genau man sich diese Software angeguckt hat, ob eine kleine Anpassung reicht oder ob man es von vorne machen muss. Das heißt, man hat keine Funktionsgarantie für diese 6 Millionen, die man ausgegeben hat. Ein weiterer Punkt ist, es ist sehr stark abhängig von dem Zielgerät. Das heißt, Zielgerät, Software, Netzwerkverbindung und sehr viel Glück, weil so eine Malware oder Schadsoftware ist eigentlich immer auf irgendein System ausgerichtet. Ich habe Schadsoftware, die für Linux geht, ich habe Schadsoftware, die für Windows geht und ich habe Schadsoftware, die für Apple, Macintosh geht, ich habe Schadsoftware, die für ein iPhone geht, ich habe Schadsoftware, die für ein Android geht. Aber auch da ist es meistens so, die Schadsoftware funktioniert auch nicht auf jedem Gerät, weil das Gerät vielleicht anders konfiguriert ist als das andere. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Faktoren, die da reinspringen. Und die Technik ändert sich auch laufend. Das heißt, auch da muss ich die ganze Zeit anpassen. In der Praxis heißt das, die Schadsoftware läuft nicht auf jedem Gerät. Für Kriminelle oft kein Problem. Die rollen in der Masse aus. Das heißt, wenn ich 10.000 Stück ausrolle und ich habe 5 Stück am Tag, die mir irgendwie richtig dicke, fette Gewinn machen, dann sind mir die 9.995 anderen völlig egal, bei denen es nicht funktioniert hat. Wenn ich aber das als selektive Maßnahme gezielt einsetzen möchte gegen 2 oder 3 Personen, dann muss es bei den 2 oder 3 Personen funktionieren. Wenn ich eine Standard-Windows-Installation habe, funktioniert es vielleicht. Je nachdem, was ich an Schadsoftware habe. Aber sobald ich irgendwie was völlig Unerwartetes habe, funktioniert die Software garantiert nicht. Das heißt, ich habe sehr, sehr viele Sachen. Ich habe gegebenenfalls die Erkennung durch die Antivirenlösungen, die verhindern, dass die Software zum Einsatz kommt. Man hat, wie diese Diskussion anfing, sich gefragt, wie werden die Antivirenhersteller reagieren? Werden die eine Whiteliste für legitime Schadsoftware machen? Oder werden die die Schadsoftware in die Signaturen aufnehmen? Soweit wir im Moment wissen, nehmen zumindest die, ich sag mal, westlichen Antivirenhersteller Schadsoftware auf, egal ob sie von Staat, Behörde oder krimineller Bande kommen. Das heißt, auch die können so ein 6 Millionen Euro Projekt mit einem Tag, von einem Tag auf den nächsten begraben. Grundsätzlich gilt, bestimmte Systeme sind leichter anzugreifen. In der Praxis ist es meistens so, dass die Systeme, die am meisten genutzt werden, diejenigen sind, auf die man sich konzentriert. Das heißt, sehr stark auf die Windows-Welt. Es gibt allerdings auch Trojaner-Varianten, die auf Linux und Mac gehen. Und wenn man sich die Social-Media-Dienste anguckt, am Anfang Facebook, WhatsApp und zwei, drei andere, Skype. Heute, wo halt sehr, sehr viele aufgrund der diversen Skandale zu Signal oder Threema gegangen sind, sind die natürlich auch mit unterstützt. Das ist einfach ein Problem, was man an der Stelle hat. Ein weiteres Problem, was wir bei einer staatlichen Schadsoftware haben, ich muss ja auch damit irgendwie umgehen. Das heißt, ich rolle die einmal aus und sie hat vielleicht eine Update-Funktion, vielleicht hat sie keine Update-Funktion. Hat sie eine Update-Funktion, kann ich jederzeit den Umfang dieser Software ändern und ich habe keine Kontrolle mehr darüber, was diese Software wirklich auf lange Sicht macht. Habe ich keine Update-Funktion, habe ich vielleicht Lücken drin, die ich, selbst wenn sie bekannt werden, nicht von außen schließen kann. Das sind immer entsprechende Abwägungspunkte. Genauso habe ich meistens eine zeitlich limitierte Anordnung. Das heißt, ich darf zum Beispiel eine Telekommunikationsüberwachung nur für einen bestimmten Zeitraum durchführen, kann dann eventuell nochmal verlängern. Was passiert aber, wenn das Gerät nach diesem Zeitraum nicht mehr online ist, sondern vielleicht offline verwendet wird? Dann bin ich nicht in der Lage, die Löschroutine auszuführen, um die Software wieder zu deinstallieren. Auch da gibt es diverse Probleme, die dafür sorgen, dass vielleicht so eine Software auf Dauer da drin in so einem System drin bleibt und wenn das wieder online kommt, dann vielleicht aufgezeichnete Daten noch übertragen werden. Ein weiterer Punkt, der, ich sag mal, aus meiner Sicht sehr, sehr interessant ist, so einen kleinen Blick in die nahe Zukunft zu werfen. Die Anzahl von Kommunikationen und die Genauigkeit von Sensoren steigt. Daraus ist eine gewisse Ableitung von Informationen möglich. Aktuell sind wir so weit, dass wir über den Bewegungssensor von einer Smartwatch auf das Passwort schließen können, was die Person mit dieser Hand eingegeben hat. Das ist schon mal ein sehr, sehr interessanter Punkt. Aber wenn wir zunehmend immer mehr Datenkommunikation haben und eine immer genauere Positionsbestimmung dieser Kommunikationsteilnehmer, dann werden wir in der Lage sein, jede Bewegung, je nachdem von so einem Smart Wearable, mitschneiden zu können und daraus entsprechend Passwörter, handschriftliche Sachen oder Tätigkeiten, die ich durchgeführt habe, allein aus den Bewegungen meiner Smartwatch zu rekonstruieren. Da sind wir heute noch nicht. Irgendwann werden wir dazu kommen. Wir werden aber auch genauere Ortung per WLAN haben. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, immer mehr Geräte werden untereinander kommunizieren. Also wenn man sich gerade die Diskussion zu selbstfahrenden Autos anschaut, da ist es so, dass diese selbstfahrenden Autos untereinander Daten austauschen sollen und auch gegebenenfalls mit anderen Sensoren in ihrer Umgebung, sei es Smartphones oder Ähnlichem. Dann ist die Frage, wie man diese Kommunikation gegebenenfalls trennen kann von der Kommunikation, die von der Quellen-TKÜ erfasst wird. Genauso ist das Thema, es wird immer mehr in der Cloud gespeichert. Und wenn diese Diskussion sagt, Kommunikationsdaten ist alles, was zwischen dem User und dem Cloud-Anbieter läuft, dann haben wir auch da ein Riesenproblem. Ja, ich würde hier den aktiven Teil erstmal schließen. Möchte noch darauf hinweisen, es gibt am 7.7. Eine Demonstration zum neuen Polizeigesetz hier in NRW, was unter anderem, wie ich eben schon gesagt habe, die Quellen-TKÜ hier mit sehr, sehr wenig Hürde in NRW einführt. Ja, irgendwelche Fragen, Anmerkungen, Diskussionen?
Also wäre es nicht theoretisch möglich, also gerade wenn es um wenn so ein Trojaner oder irgendeine andere Schadsoftware auf ein Gerät installiert wird, dessen Benutzer mit Presse, Anwalt etc. in Verbindung steht, also über diese Kommunikation, die dann von der Online-Durchsuchung und von der TKÜ eingeschlossen werden würde. Wäre es dann nicht theoretisch möglich, die Software so weiterzuentwickeln, dass die gezieltere Eingriffe macht, dass sie zum Beispiel in der Lage ist, die E-Mail-Adressen von verschiedenen Zeitungen oder Ähnlichem und Anwaltskanzleien zum Beispiel mit der E-Mail, die abgeschickt wird, abzugleichen? Und so, wenn sich ein Treffer ergibt, also die E-Mail-Adresse einem bekannten Anwalt gehört, der im Dienst tätig ist, auszusortieren und dass das dann sagt, oder nicht sagt, sondern dass dann einfach die Abhörfunktion über diese E-Mail ausgenommen wird. Das wäre natürlich nicht ganz ja.
Also grundsätzlich wäre das natürlich ein Ansatz, setzt aber voraus, dass mir die Anwälte und Presseleute alle bekannt sind. Und es gibt durchaus gute Gründe, warum es keine zentralen Verzeichnisse sämtlicher Pressemitarbeiter gibt und warum bestimmte Personengruppen nicht unbedingt registrierungspflichtig sind. Das heißt, da hat man dann den Konflikt, man müsste diese Personen registrieren. Auch darüber hat man schon an verschiedenen Stellen nachgedacht. Zum Beispiel, dass man für Sorgentelefone hat man das zum Beispiel, die müssen angemeldet werden. Also wo jetzt, wenn du ein persönliches Problem hast, du anrufen kannst und dann jemand mit dir redet. Da gibt es eine zentrale Liste, die können ausgefiltert werden. Bei den anderen ist es so, dass die dann im Nachhinein gelöscht werden sollen. Wie weit das wirklich funktioniert, sei mal dahingestellt. Und ob dann, auch wenn sie gelöscht worden sind, der Polizist alles vergisst, was er zuvor gehört hat, ist auch wieder so eine Sache, weil die zum Teil dann sagen, okay, wir werden das jetzt nicht in der Verhandlung verwenden, aber die gucken natürlich mit ganz anderen Augen auf den Fall, wenn sie irgendwelche Sachen, die unter vier Augen in einem Anwalt gesagt worden sind, dann schon kennen. Das ist ähnlich wie zum Beispiel das FBI in den USA, wenn sie Daten von der NSA gekriegt haben, erst die Daten genommen haben, damit analysiert haben und dann einen zweiten Weg rekonstruiert haben, über den sie an diese Informationen gekommen wären, um halt eine Kette zu haben, die sie tatsächlich dem Gericht auch vorlegen können. Sonst noch irgendwelche?
Also was mich ein bisschen interessiert, ist, welche Behörde das denn eigentlich machen soll. Also wenn wir jetzt von dem Polizeigesetz in NRW hören, wer sind denn die qualifizierten Mitarbeiter, die das dann durchführen? Und dann wollte ich auch noch fragen, ob es vielleicht irgendeine Art von Statistik gibt, wo es tatsächlich, also ich weiß nicht, ob das, ich kenne die gesetzlichen Hintergründe nicht, aber dass man auf irgendeine Weise die Verhältnismäßigkeit von sowas wie Quellen-TKÜ einschätzen kann. Also wo diese Beweise tatsächlich in einem Gerichtsverfahren benutzt wurden, wo sie mehr Einsicht in irgendeine Tat gebracht haben, wo sie irgendeinen Nutzen gezeigt haben. Ob es so eine Statistik gibt vielleicht.
Also das ist ein sehr, sehr großer Punkt. Eine wirklich aussagefähige Statistik gibt es in dem Fall nicht. Meines Wissens zumindest nicht. Es gibt immer mal wieder Statistiken, die dann aber mit anderen Maßnahmen zusammengelegt werden, was es sehr, sehr schwierig macht, diese Sachen wirklich zu lokalisieren. Was den Einsatz dieser Software angeht, gibt es in der Regel entsprechende Schwerpunktbereiche, die normalerweise das federführend machen, die das aber auch in sehr starker Kooperation mit anderen machen. Und grundsätzlich ist es natürlich so, dass solche Maßnahmen in entsprechenden Fällen beantragt werden können von den ermittelnden Behörden. Das heißt, in bestimmten Fällen müssen die dann noch mit der Schwerpunkt Staatsanwaltschaft oder der Schwerpunktbehörde zusammenarbeiten, weil die einfach das Know-how hat, um das durchzuführen. Aber das kommt natürlich immer auf den Fall an. Es ist halt nicht direkt an den an eine bestimmte Funktion geknüpft, sondern eigentlich auch an die Ermittlungsmaßnahmen so ein bisschen. Es wird aber vermutlich komplett dann auch koordiniert. Werden wir sehen, wie es in der Praxis läuft.
Wie realistisch ist es denn, dass so eine Software tatsächlich annähernd das, was für die Quellen-TKÜ notwendig wäre, macht und nicht viel mehr kann? Ist es überhaupt vorstellbar so?
Also ich denke schon, dass bei dem Wirbel, den es jetzt gegeben hat, diejenigen, die das initial einführen, versuchen werden, möglichst nah an dem dran zu bleiben, was dort drin definiert worden ist. Wobei es durchaus auch immer wieder irgendwelche Interpretationen gibt, die dann dafür sorgen, dass irgendwelche haarsträubenden Geschichten gebaut werden, warum bestimmte Sachen halt Kommunikationsdaten in Bewegung sind. Also wir haben solche Sachen schon in diversen Fällen gesehen. Faktisch ist es so, also gerade mit so Themen wie einer Update-Funktion und sowas gibt es natürlich größere Probleme, weil man muss halt immer auch beachten, wenn die Software einmal drauf ist und wir haben eine nachträgliche Änderung der Gesetzeslage, dann kann die Funktion praktisch verändert werden über die vorhandene Software, die drauf ist. Und das ist aktuell noch der Fall. Das ist ein Punkt, der relativ kritisch sein könnte, weil das auch bedeutet, dass der Richter, der sowas vielleicht anordnet, oder die Staatsanwaltschaft es gar nicht überblicken konnte, was das für Folgen haben wird. Ansonsten muss man halt gucken, es gibt diverse Fälle, wie zum Beispiel das Thema Screenshots von E-Mails. Sind Screenshots von E-Mails Teil einer Quellen-TKÜ? ist eine Frage, die, wo sich die Geister teilen. Das gibt viele, viele Sachen. Wir werden es dann sehen, wenn, ich sag mal, die erste Quellen-TKÜ-Software irgendwo vom CCC mal analysiert worden ist. Dazu muss man aber die Augen offen halten und gucken, dass man die sieht. Und man muss halt gucken, in welchen Bereichen auch die Software eingesetzt wird. Ein sehr, sehr interessanter Part ist, dass im Polizeigesetz NRW das Ganze schon präventiv eingesetzt werden kann und ganz konkret auch benannt ist der Paragraph 129a, auf dessen Basis, ich sag mal, sehr, sehr viel Analysen auch in linken Organisationen und sowas stattfindet. Also das sollte einem zu denken geben. Die Frage ist, inwieweit sich das nachher bemerkbar macht, das wird man dann sehen, aber es sollte auf jeden Fall, man sollte auf jeden Fall dann ein bisschen Augenmerk drauflegen und gucken. Kannst du das kurz erläutern? Also 129a ist dieses Bilden einer kriminellen Vereinigung, nicht terroristischen. Ja, genau. Also und es ist halt so, dass das teilweise sehr, sehr weit, zumindest in den analytischen Maßnahmen vorneweg gefasst wird. Und ja, ich bin da jetzt auch nicht so der Fachmann mit dem 129, aber es ist ein sehr problematischer.
So zwei Sachen dazu. Also einmal zum neuen Polizeigesetz hatten wir letzte Woche noch ein Open Chaos hier, was ganz gut war. Das kann man sich online angucken auf media.ccc.de. War ein super spannender Vortrag, der gerade diese Präventivmaßnahmen nochmal deutlich beleuchtet hat, die halt viel, viel stärker und viel, viel eher einsetzen. Also wir haben halt hier im Bereich der Quellen-TKÜ ja immer diesen Fokus eher, ja, wir sind halt in einer laufenden Ermittlung und es gibt Vorbehalte und so weiter. Wir haben hier durch das neue Polizeigesetz halt viel, viel weiter vorne ansetzend, wer unter einem Verdacht steht, weil das ist eigentlich quasi jeder. Und wir setzen viel, viel weiter vorne an. Und damit wäre auch die Antwort so ein bisschen auf deine Frage. Also kann man das oder kann man eine Quellen-TKÜ-Software besser gestalten, sodass sie wirklich nur das darf oder das kann, was sie halt gesetzlich dürfen soll? Ja, selbst wenn ich das aber tue, wenn ich halt vorher halt quasi durch eine stärkere allgemeine Überwachung, um es flach zu sagen, das Ding streue wie mit einer Schrotknarre und irgendwie im Zweifel mal auf jeden, der mal irgendwo auf einer Demo war, dem auf den Rechner bringe, das ist halt Überwachungssoftware und selbst wenn in einem Frontend, was der Beamte dann halt sieht, irgendwie nur drei Knöpfe sind, kann ich halt, und das haben die bisherigen Analysen von so Software gezeigt, mit ein bisschen Erfindungsreichtum da halt ganz schön Schabernack mittreiben. Und ich glaube, du hast ja auch den Fall erwähnt, was wir auch schon beim Ortshaftes hatten. Also dass bis dahin dann geht, dass ich halt dem jeweiligen Nutzer, der halt die Software halt drauf hat, halt Beweismaterial unterschieben kann. Ja, und spätestens das ist halt das, wo, glaube ich, wir alle die Ohren aufstellen sollten. Also das heißt halt, ich gerate in den Verdacht, weil ich eben zum Beispiel an einer Demo teilgenommen habe und bekomme dann halt von jemandem, der mich nicht mag oder mit dem ich mich gestritten habe oder wie auch immer, belastendes Material untergeschoben. Das ist halt eigentlich ein Nightmare. Also das vielleicht noch so als Ergänzung. Und wie gesagt, ansonsten zum Polizeigesetz NRW, der Aufruf da ist super und ich kann auch auf, wie gesagt, nochmal auf media.ccc.de den Vortrag sehr empfehlen, wer letzte Woche nicht da war.
Also vielleicht dazu auch nochmal aus der Praxis, muss ich sagen, es gibt auch so Fälle, wo, ich sag mal, eine Fehlbedienung von so einer Software allein schon zu größeren Problemen führt. Das heißt, es geht gar nicht mal darum, dass das absichtlich passiert. Also wir haben halt auch schon zum Beispiel bei Forensiken gehabt, dass der Polizist die entsprechenden Vorgaben, wie man eine Forensik durchführt, nicht wirklich kannte. Der hat sich einfach an das Gerät rangesetzt, hat das gestartet, hat dann nach bestimmten Stichworten gesucht und ist dann nachher in seiner eigenen Suchhistorie fündig geworden, hat diese Stichpunkte gefunden. Das ist dann vor Gericht irgendwie kollabiert, weil wir sagen konnten, dass das halt die Suchhistorie ist. Und dass diese Suchen erfolgt waren, nachdem der Rechner einkassiert worden war. Aber auch das ist natürlich ein Punkt. Und genauso gibt es aber auch den Fall, dass Polizisten sich hundertprozentig sicher sind, sie haben den richtigen Täter und es reicht aber nicht für ein Gerichtsverfahren. Und auch da haben wir schon festgestellt, dass teilweise tatsächlich Manipulationen stattgefunden haben, sei es in der Argumentationskette, aber auch teilweise tatsächlich, dass man dann irgendwie den Beweis noch ein bisschen zurechtgedreht hat, damit der dann vielleicht doch noch irgendwie anerkannt wird oder sowas, was durchaus ein sehr, sehr problematischer Fall ist. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt die beliebteste Vorgehensweise ist, aber sowas kommt halt auch vor. Also man hat es. Das ist einfach so.
Gibt es keine Möglichkeit, mich zu schützen? Irgendeine Software, die verhindert, dass so
irgendwie? Die Frage ist halt immer, wovor willst du dich schützen? Es ist eine Software. Du kannst natürlich, ich sag mal, deinen Rechner grundsätzlich funktionsuntüchtig machen, dann kommt da gar nichts mehr drauf. Dann kannst du natürlich sagen, du öffnest keine E-Mails, dann kommen keine Sachen per Phishing mehr rein. Du kannst sagen, dass du nur sehr kontrolliert bestimmte Dienste von über gesicherte Verbindungen abrufst. Da musst du ein bisschen Ahnung haben, wie das geht. Wenn du da wirklich konsequent bist, dann kannst du verhindern, dass Sachen zum Beispiel Man in the Middle, wie wir das nennen, also beim Provider mit reingeschleust werden oder ähnliches. Und ganz, ganz wichtig ist der Punkt, immer Software auf dem letzten Stand halten. Es sei denn, man hat das Problem, dass der Hersteller an der Stelle mit dem Behörden kooperiert. Oder also bei uns in Deutschland glaube ich nicht, dass die Behörden diese Macht haben werden. Aber in anderen Ländern ist es durchaus auch möglich, dass die Behörden einfach dann einen Hersteller von irgendeiner Software hacken, um die ihre Sachen dann da unterzubringen. Da gibt's halt, das Problem ist, es gibt 1000 Wege, wie du das Ding kriegen kannst. Du kannst natürlich gucken, dass du, soweit du kannst, dein Gerät unter Kontrolle behältst. Ich sag mal, wenn du zum Beispiel eine Festplattenverschlüsselung hast, die zu ist, dann kann man es nicht mal ebenso aufspielen an der Stelle. Insbesondere wenn du nach dem letzten Stand der Technik alle Updates eingespielt hast und ähnliches, hast schon eine ganze Menge getan. Also viele von den Sachen setzen auf Schwachstellen auf, viele von den Schwachstellen werden geschlossen, aber teilweise, gerade wenn die Schwachstellen geheim halten, gibt es halt vielleicht auch noch Lücken, die da sind.
Ich würde da gerne noch ein bisschen hinzufügen, wenn man sich dagegen schützen will, ist das eigentlich relativ einfach, wenn man ein bisschen technisches Know-how hat. CubeOS zum Beispiel, das ist ein Betriebssystem, das halt im Endeffekt jede Applikation von den anderen isoliert. Und dann ist es halt sehr schwer, weil man hat schon ein relativ exotisches Betriebssystem, was vielleicht 20% der Leute nutzen, also Linux. Und dann hat man auch noch jede Applikation von der anderen im Endeffekt isoliert. Und dadurch wird es halt schon schwierig, wenn ein Trojaner auf dem System ist, dass der in die anderen Speicherbereiche reinkommt.
Ja, wobei man auch da immer sagen muss, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Es ist wie immer eine Maßnahme, die sehr gut ist. Wenn alle auf CubeOS, dann wird man sich wahrscheinlich genau darauf konzentrieren. Und wenn man sich dann anguckt mit den Prozessorlücken, die aktuell, dann ist man auch mit CubeOS eigentlich schon wieder raus.
Das ist mal eine ganz andere Frage. Und zwar, so ein Trojaner kommt ja eigentlich nur auf den Rechner, wenn wir jetzt mal von dem physikalischen Zugriff absehen, wenn es eine Sicherheitslücke gibt. Ja? Also, habe ich so richtig verstanden, oder? Gibt es eigentlich keine Bestrebungen, Gesetze zu etablieren, die eine Meldepflicht bewirken für Sicherheitslücken? Also dann.
Ja. Also,
ja, aber das,
wenn der Richter überwachen wird, ist ja der, der die Gesetze macht.
Wir bestreben das.
Mir ist klar, dass die sich dann selber ein Ei legen würden oder Ja, aber wenn man halt so ein Gesetz hätte, ich meine, dann
man okay, muss auch da
wären die Behörden außen vor, ja. Und alle anderen werden halt auch verpflichtet, Sicherheitslücken zu melden. Ja. Die Frage war halt, gibt es so Bestrebungen?
Aber man muss halt an der Stelle ganz klar sagen, das wäre eine super Sache. Das Problem ist erstmal, je nachdem, was das für eine Lücke ist, an wen wende ich mich? Also wenn ich eine Lücke in einem Standard oder sowas habe, dann habe ich nicht unbedingt einen Hersteller, sondern habe ich sehr, sehr viele. Dann kann ich mich gucken, ob ich mich an das Standardgremium, die treffen sich dann einmal im Jahr und brauchen 3 oder 4 Treffen, bis die da durch sind. Das ist schon teilweise sehr, sehr kompliziert. Genauso ist es je nachdem, an wen ich das wende. Wir sind eine internationale Gesellschaft. Das heißt, da gibt es natürlich auch Interessenten, die sich dann genau diese Meldestellen oder sowas greifen, um dann früh über sowas informiert zu werden. Das sind sehr, sehr schwierige Themen grundsätzlich, aber sollte man Schwachstellen, soweit es geht, zeitnah melden. Die Frage ist natürlich auch, was mache ich, wenn der Hersteller nicht reagiert? Weil es gibt genügend Hersteller, die sagen, noch, da passiert im Moment nicht wirklich viel und das kostet mich Zeit und Geld. Warum soll ich da jetzt was machen? Viele Hersteller reagieren wirklich erst dann, wenn das Ding in der breiten Masse angekommen ist und durch die Presse gegangen ist. Das ist einfach so, also aus meiner Erfahrung.
Wir haben hier schon so ein bisschen den umgedrehten Fall. Also ich glaube, das darf man nicht ganz vergessen. Das ist schon nicht ganz unwichtig. Also Beispiel war ja Skype und das Landeskriminalamt Bayern zum Beispiel. Genau. Also da war es genau andersrum. Skype hat gesagt, wir wollen endlich für Skype-Calls, damals mit dem Übergang zu Microsoft, wir wollen eine Strong Encryption von den Calls machen. Und das Landeskriminalamt Bayern war meines Wissens die für Deutschland dann nach vorne getreten sind und gesagt haben, ja, coole Sache, ist auch super, schützt die Bürger, aber wir wollen jedes Gespräch mithören können. Also ihr müsst dafür sorgen, also ja, gerne, wir wollen euch als Firmen so ein Stück an die Kandare nehmen und wir wollen halt auch gerne, dass ihr ordentliche Software rauswirft. Das ist ja so ein bisschen, was das
Paradox.
In den USA ein ähnliches Theorem hat. Ja, die halt sagen, hier, wir wollen coole Verschlüsselung, aber die NSA darf halt mitlesen. Und so einen ähnlichen Stellenwert wollen verschiedene Landeskriminalämter, also gerade, also abgesehen vom BND, aber halt auch die Länder im Einzelnen in Deutschland, allen voran Bayern, haben da schon ein relativ klares Bild. Und das ist halt genau dieser Wechsel da. Ich glaube, also als Antwort auf deine Frage, das Einzige, was da hilft, ist halt, Software zu nehmen, die halt nicht Firmen unterliegt, die halt solche Deals halt aushandeln können. Also mit einer Microsoft kann ich mit so einem Deal machen, mit einer WhatsApp oder einer Facebook oder wem auch immer. Zu denen kann ich halt hingehen und kann halt sagen, pass mal auf, ich verbiete dir in Deutschland Geschäft zu machen oder ich, ne, wenn du halt nicht mir folgende Schnittstellen gibst. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist halt noch mehr Open Source Software zu verwenden. Ja. Weil im OpenBSD, also im Theo der Rat, um das mal versucht zu sagen, dass wir da Backdoors einbauen, der meinte, naja, könnt mich mal nicht spinnen. Also das ist das Einzige, was dann, glaube ich, an dem Ende hilft.
Ja, also meine Frage wäre da jetzt auch noch, selbst würde es ein Gesetz geben, würde jetzt ganz Deutschland, sagen wir jetzt mal, auf die Straßen gehen und würden das Gesetz dann durchkriegen. Die Geheimdienste bewegen sich ja jetzt schon in einer Grauzone, manche dann eher im illegalen, manche dann eher im legalen Bereich, auch der Deutsche. Und wer würde die dann verpflichten, wenn die sich sowieso in dieser Grauzone bewegen, dass sie sich an das Gesetz halten? Ich meine, da würde das Gesetz ja irgendwo ihre Wirkung verlieren, wenn die ihre eigene Grauzone da haben.
Also grundsätzlich gebe ich dir zu einem gewissen Teil recht. Man biegt und ignoriert teilweise Gesetze. Das Thema ist, wenn es durch die Presse geht, merkt man aber auch, dass teilweise tatsächlich Konsequenzen gezogen werden. Das Problem ist, dass wir nie genau sehen können, welche Konsequenzen sie gezogen haben, ob die entsprechende Verfahren jetzt umbenannt worden ist oder abgeschafft worden ist. Es gibt das alte Verfahren nicht mehr. Das sind dann immer so verschiedene Punkte. Aber ich sag mal, wenn man zumindest schon mal eine gesetzliche Grundlage hätte, wo man sagen kann, das ist so nicht zulässig, dann hat man etwas, wo man auch vor Gericht gehen kann, ob das dann tatsächlich das Gerichtsurteil was bewirkt. Das kann ich dann auch nicht sagen. Es ist sehr, sehr schwierig. Wir haben, wenn wir uns anschauen, gerade mit der Vorratsdatenspeicherung inzwischen x Durchläufe, wo es heißt, nein, das geht nicht und nicht anlasslos, kreuz und quer. Und sie sind schon wieder dran, auf EU-Ebene was zu machen. Wir haben es in Deutschland immer noch, auch wenn es im Moment durch die Bundesnetzagentur im quasi ausgesetzt worden ist, weil es gegen EU-Recht verstößt. Es ist eine Sisyphus-Arbeit. Das Thema ist, je mehr wir Öffentlichkeit schaffen, desto mehr haben wir auch die Kontrolle, dass sich was tut. Und wenn wir es nicht schaffen, die Öffentlichkeit zu erreichen, dann wird sich gar nichts tun. Oder nein, dann wird es in die andere Richtung laufen. Das ist einfach das Problem. Wir müssen tun, wir müssen aktiv werden, wir dürfen nicht uns langweilen irgendwann.
Hallo, auch von mir. Erstmal vielen Dank für deinen Talk, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe eine Anmerkung und eine Frage an dich. Also eine Anmerkung ist, ich hatte selber schon zu tun mit einem afrikanischen Investigativjournalisten auf einer Konferenz bei der Deutschen Welle, der nach eigenen Angaben mit Finn Fischer zu tun hatte, mir sein Notebook auf den Tisch gestellt hat und gesagt, schau mal, ob der noch drauf ist. Mhm. Und das ist jetzt ein deutsches Markenprodukt der Überwachungstechnik von der Gemma Group, was in afrikanischen Staaten, die keine Regierung wäre jetzt polemisch gesagt, aber eine schwierige Situation haben, verwendet wird, um Investigativjournalisten zu unterdrücken. Mhm. Natürlich nach eigenen Angaben. Das heißt, all die Dinge, die wir hier entwickeln, die können wir nicht auf hier beschränken. Insbesondere dann, wenn wir Schadsoftware an Kriminelle ausliefern und deployen, um sie zu überwachen, dann haben die recht gute Chancen, die auch zu verwenden. Also es ist ziemlich absurd. Und die zweite Frage ist, ich meine, du hast wahrscheinlich ziemlich viel Erfahrung damit, wie man Forensik macht oder wie man ein Sicherheitskonzept aufbaut, um Schadsoftware zu erkennen. Mhm. Da wäre meine Frage, kannst du dir ein Preisschild geben und das mal so ein bisschen in den Bereich der organisierten Kriminalität einsortieren? Also wir haben jetzt einen 6-Millionen-Angriff, das ist so das Budget unseres Angreifers. Wie viel muss ich in Verteidigung investieren, um einen Honeypot zu haben? Ich würde sagen, als Wohnungseinbrecherbande habe ich da noch nicht so viel Budget. Als Drogenkartell habe ich es auf jeden Fall. Also wie groß muss das kriminelle Unternehmen etwa sein, vom Volumen her, dass es genug Geld hat, um sich gegen sowas zu schützen?
Es ist sehr, sehr schwierig, wenn man sich so Sachen anguckt. Also erstmal da ein Preisschild dran zu setzen. Ja, so eine Software, die man einkauft, die hat natürlich einen gewissen Preis. Aber wenn man sich die Praxis anguckt, viele Sicherheitslücken sind sehr einfach zu finden für die Leute, die ein bisschen Ahnung haben. Das heißt, wenn ich einen guten Hacker angestellt habe, kann er schon eine ganze Menge machen. Ich sag mal, um meine Systeme halbwegs, also die produktiven Systeme halbwegs sicher zu machen davor, da kann ich eine ganze Menge Maßnahmen ergreifen, die nicht nur rein technischer Natur sind, sondern auch ein bisschen den Umgang mit den Geräten betreffen. Das heißt, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht machen kann, dann, da kriege ich schon eine ganze Menge sehr, sehr gut abgesichert. Und wenn ich meinen Honeypot aufbauen will, dann gehe ich eigentlich eher so ein bisschen umgekehrt vor. Ich gucke, dass ich dem eher so eine mittelmäßige Sicherheit verpasse. Muss ich gucken, je nachdem gebe ich ihm auch ein bisschen mehr, wenn ich einen etwas stärkeren Trojaner haben will. Also viele von den Trojanern machen so eine Vorab-Analyse. Braucht der jetzt den letzten Zero-Day-Exploit oder funktioniert der Blaster von vor 15 Jahren immer noch? Das hängt ja davon ab, wie viel die gepatcht haben, ne? Aber das sind halt so verschiedene Aspekte, die man dann betrachten kann. Und dann setze ich einfach ein System auf und gucke, dass das durch möglichst viel Auftauchen irgendwie in den Fokus gerät.
Und in welchem Kostenrahmen ist man bei so einem System für eine kleine bis mittlere kriminelle Organisation?
Es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Also ich weiß, dass da zum Teil größere Beträge reinfallen, aber ich würde sagen, wenn man 2-3 Leute hat, die gut sind, die können das auch relativ günstig aufsetzen. Das, also ich sag mal, wenn ich die Software dann analysieren will, um sie selber einzusetzen, dann muss ich mit einer Malware-Analyse rechnen. Das ist bei einem typischen Forensiker und einem Tagessatz zwischen 1200 und 2800 irgendwie eine Woche bis 2 Wochen Zeit, da wirklich alle Features. Wenn ich nur einen Einfallsvektor, dann habe ich das in 2-3 Tagen zu dem Preis, ne?
Wo wir schon bei kriminellen Organisationen sind, bei der ersten Slide zu den Voraussetzungen ging es um schwerwiegende Straftaten. Ist da juristisch klar definiert, was darunter fällt und wie viel Potenzial gibt es dafür, ich sag mal Abuse, also Interpretation?
Ja, da gibt es also auf Bundesebene, das sind ja diese Bundesgesetze gewesen, da gibt es tatsächlich konkretere Listen, für welche Arten von Straftaten das zulässig ist. Die habe ich jetzt hier im Detail nicht aufgeführt, die kann man aber nachgucken. Also da gibt es eine, ich sag mal, relativ klare Liste. Auf Landesebene ist das halt nicht ganz so detailliert gesetzt und es kann halt hier auch zur Prävention, das heißt, wo man noch keinen konkreten Anlass hat, eingesetzt werden. Ich hoffe, das hat die Frage beantwortet.
Ich habe noch so ein Problem, was angeht mit der Einstufung. Wann wäre, also ich kritische Zicke, wann werde ich dann auf einmal höher eingestuft und man fängt an, mich zu überwachen? Wer kann das alles anordnen? Also jetzt nach diesen Vorschlägen, es sind ja jetzt erstmal noch Vorschläge.
Also auf Bundesebene muss das auf jeden Fall einem entsprechenden Prozess mit einer konkreten Tat und dann oder mit einem konkreten Hinweis, konkreter Verdacht und einer richterlichen Anordnung. Auf Landesebene, wenn das Polizeigesetz jetzt kommt, sind wir nicht mehr bei einem konkreten Fall, dann sind wir bei einer Gefahrenprognose. Ich meine, es muss immer noch angeordnet werden, aber die Hürden sind deutlich unter dem, was auf Bundesebene sind. Das heißt, das könnte durchaus deutlich schneller an der Stelle passieren. Und da muss halt kein konkreter Verdacht vorliegen, das heißt, im Grunde muss nur ein Polizist eine gute Begründung haben, warum er dich für gefährlich hält. Im Zusammenhang mit Gefahr für Leib und Leben und so ein paar anderen
Sachen. Darf ich noch eine Zusatzfrage stellen? Ist es vielleicht bekannt, ob es vielleicht schon eine Liste gibt von den Leuten, die irgendwo irgendwann auffällig geworden sind? So linker Sektor Hamburg jetzt letztes Jahr.
Also das hängt immer davon ab, was auffällig bedeutet. Es gibt natürlich die bekannte Gefährderdatei, wo man, ich sag mal, gerade im Rahmen vom G20 festgestellt hat, wie leicht es ist, das als völlig unbescholtener Bürger reinzukommen, weil irgendwie entweder eine Namensverwechslung vorlag oder man als Zeuge bei was anderem dabei war und ja, die Leute einfach eingegeben haben, ohne dass da irgendwie wirklich eine Qualitätskontrolle dieser Eingaben stattgefunden hat. Ist immer das, wo ich sage, Qualitätskontrolle, man kann sich halt überlegen, ob man Polizeiarbeit machen möchte oder gucken will, dass man solche Datenbanken sauber pflegt, weil das ist eine Heidenarbeit. Also vielleicht für zwei, drei sehr, sehr Kriminelle könnte man das gut machen, aber bei den Massen, die da drin haben, ist da eine ganze Menge Willkür drin, würde ich behaupten. Und das heißt, da kann man natürlich sehr, sehr leicht auch mit reinrutschen. Generell ist es so, ja, ab und zu hat man halt auch den einen oder anderen Beamten, der halt eher aus dem Bauchgefühl raus dann irgendwelche Eingaben macht, ob das jetzt den Dienstanweisungen entsprechend geprüft ist oder ob er diese Dienstanweisung nicht mehr so genau im Kopf hat und einfach mal auf Verdacht jemanden einträgt. Man kann da irgendwie reinkommen. Das ist einfach, die Leute sind genauso Menschen wie andere auch. Die stehen unter Druck. Die haben eine Meinung und wenn die pisst sind, dann passieren halt Dinge, die vielleicht so nicht vorgesehen waren. Ist so.
Weitere Fragen? Gut, dann würde ich zum einen nochmal sagen, ganz vielen lieben Dank für deinen Vortrag, für die Beantwortung der Fragen. Habe ich einen sehr, sehr spannenden Abend.